Ich bin Sebastian aus Niedergeilbach. Ich bin FCK-Fan seit 2008 und ihr hört Bätzegebabbel, der FCK-Podcast.
Der FCK ist wieder da. Herzlich willkommen zu unserer Folge 36 und auch wir sind wieder da und diesmal sogar in kompletter Mannstärke und mit Einwechselspieler. Mein Name ist der Flo und ich begrüße die Runde mit dem Daniel. Hallo Daniel.
Servus.
Dem Patrick. Hi Patrick.
Hi Flo.
Servus Tobi.
Servus Flo.
Und man mag es nicht glauben, ein fremdes Gesicht, den Paul Allee.
Muss ich doch. Der ist so schlecht.
Als natürlich den Paul als verkappter Franzose, um auf der letzten Folge aufzubauen.
Ah, bonjour, als, Baguette Croissant.
Und als Gast heute wieder den Matthias aus Bielefeld. Servus, Matthias.
Grüß Gott.
Flo, du weißt schon, vielleicht wollen das unsere Hörer auch wissen. Wir sitzen hier jetzt schon, wenn wir jetzt mal auf die Uhr gucken, genau 11 Stunden, ja, weil im Paul sei TGW leicht die Verspätung hat, ja. Und Männer, soll man noch mal Runde drehen?
Wohin, nach Paris?
Ah ja, nee, jetzt wo alles wieder geil ist.
FCK, ja. Der FCK, der Paul ist wieder da.
Ich dachte, du bringst jetzt Affengeil.
Ja. Ah, nee, ist GEMA-rechtlich problematisch.
Ja, dann gibt's die Folge halt nur auf YouTube diesmal.
Ah, das ist jetzt GEMA-mäßig alles geil.
Ja.
Ja, das ist eine gute Idee. Wir könnten uns ja einfach Bätzegebabbel Wewo nennen oder so irgendwas, das wäre klasse. Ja. Aber FCK ist wieder da.
Let's play FCK.
Ja.
Let's go, Betze!
Also apropos, der FCK ist wieder da, da würde ich sagen, wenn ihr nichts anderes mehr habt für die Einleitung, kommen wir direkt zur Tippspielauflösung. Und da haben wir ja den Tobi schon zweimal aufgezogen, aber diesmal hat er gewonnen mit 12 Punkten. Also 9 haben wir erreicht und 12 hat er getippt, damit gewinnt er wohl. Liegt natürlich
verneigt
auch
euch!
Ja. Ja, okay, nee, ich verneig mich vor dir und verneig mich ein bisschen vor Freude, weil...
Vor allem, was habe ich eigentlich getippt? Ich habe getippt alle.
Ja, alle, also alle, ja, alle 12.
Nee, der Tobi hat einfach den ganzen Nachmittag an seiner Playstation gesessen und hat die ganzen Spiele mit FIFA simuliert.
Ah.
Hat die Spiele dann analysiert und ist zu dem Schluss gekommen, alle.
Ja, also... Daniel, Patrick, ich und Matthias lagen natürlich meinen weiter nehmen, aber damit konnte man ja wirklich ganz im Ernst schon nicht rechnen, Anfang Oktober, dass wir wirklich 3 Spiele ineinander gewinnen. Und deswegen, Tobi, herzlichen Glückwunsch zum Tippspielsieg diesmal. Das muss man ja mal so auch so sagen.
Danke, danke.
Ja, gibt es von eurer Seite noch was zum Tippspiel? Also zu den nächsten Spielen kommen wir dann später. Wenn ihr nichts mehr habt, würde ich gleich weitergehen zum sportlichen Geschehen in den letzten 4 Spielen. Wir haben uns so Stichpunkte gemacht und da steht FCK gewinnt 3 der letzten 4 Spiele. Ich kann es immer noch nicht glauben. Würde ich gerne mal eure Meinung hören. Habt ihr wirklich daran, habt es ja schon angesprochen eben, habt ihr daran wirklich vor 4 Wochen geglaubt?
Nein.
Ja. Natürlich nicht.
Sonst hätte ich ja getippt, nee.
Jetzt wird alles besser.
Ja.
Also ja, mein Glaube ist unschlagbar.
Was?
Mein Glaube ist unschlagbar.
Ja, dein Glaube. Ich spreche ja die... Ich hätte jetzt erstmal die Tippspielversager gefragt, inklusive mich.
Versager.
Das wäre doch auch mal so ein Plakat für die Westkurve.
Tippspielversager. Tippspielversager. Ja. Über Block 8 und
dann
Block
so
9.
Und dann so 3 Ausrufezeichen 1.
Ne, 3 Konterfeis oder 4. Ja. War mit dieser Leistungsexplosion in den letzten Wochen also wirklich nicht zu rechnen, ne?
Nein.
Paul,
er kann auch nicht so gut Deutsch. No. No.
Ja.
Merde.
Man muss dazu sagen, dieser Po, der hat uns vor dem, wir hatten eine Vorbesprechung vor dem Podcast und der hat uns echt vorgegaukelt, der könnte gut Deutsch, aber ich glaube, der kann immer nur so gewisse Wörter wie Nein, Tor, Party.
Man nennt es das Fortunis-Syndrom.
Ah ja.
Ach Gott, ja.
Nee, aber jetzt mal.
Nur mit dem Unterschied, dass du eigentlich schon stolzer Schwabe bist. Und Fortunis war jo stolzer Grieche und der hat es gar nicht in gesehen, Deutsch zu sprechen.
Ja, stimmt. Und vor allem, ich hab's Geld, er nicht. Ja, okay, aber das ist jetzt was anderes.
Ja, ja, ja.
Nee, jetzt um auf die Spiele zu kommen, nein, ich glaube, niemand konnte damit rechnen. Vor allem, was ich immer so schlimm fand in den bisherigen Spielen, war, dass die Zweikampfquote von Lautern, und ich habe jetzt keinen Vergleich, aber ich glaube, oder ich würde fast wetten, wir sind da im Liga-Vergleich auch noch ziemlich schlecht. Immer, also ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo wir mal mehr Zweikämpfe gewonnen haben als der Gegner. Vielleicht noch Würzburg, aber sonst eigentlich nicht. Und für mich war das immer so ein Gradmesser, wenn man da nicht überzeugt, ist natürlich auch ein bisschen einfach runtergebrochen, dann wird es halt schwierig. Und irgendwie, das zeigte irgendwie alles nach unten. Und dieses Spiel in Braunschweig, auch wenn sich da alle einen drauf gejubelt haben, dass es ja nur ein Gegentor, nur nach Standard war. Aber trotzdem war auch da halt, fand ich, jetzt nicht so viel von Kampf zu sehen und sowas. Und deswegen war es eigentlich schon echt krass überraschend, dass die Explosion so kam.
Ja, ich würde dem Paul da recht geben. Vor allem, also vor dem Spiel in Braunschweig hat jetzt nicht viel auf eine Trendwende hingedeutet. Nach dem Spiel in Braunschweig noch viel weniger. Also weil das war, würde ich jetzt für mich sagen, schon der Tiefpunkt so vom Spielerischen her. Und weil da hat man ja, selbst wenn man nur 1-0 verloren hat, gar keine Chance gehabt. Und danach war ich schon sehr skeptisch, was die nächsten Spiele anging. Aber muss sagen, Chapeau, man hat es ja dann durchaus beeindruckend gedreht.
Vor allem hat's eigentlich eine Person maßgeblich getreten. Das war jo der vielgescholtene Osave.
Den du schon wegschicken wolltest.
Ja, den wir schon nicht mehr im FCK.
Ich hab meine Meinung noch nicht geändert, weil ich bin nach wie vor ist für mich der Ausflug da jetzt nicht vergessen, nur weil er jetzt 4 Tore gemacht hat. Wenn er noch so 40 Tore oder so schießt in der Saison, dann können wir da gern noch mal drüber sprechen, weil die Sache an sich, okay, ich gebe es zu, ja, es kann jeder mal einen Fehler machen und so weiter, aber in der Situation finde ich das nach wie vor einfach absolut unkollegialer gegenüber der andere Spieler, weil der hat es nicht mal mitgenommen. Und ich finde es aber auch gegenüber den Fans und gegenüber dem Verein, der war scheiße. Und du erinnerst dich ja nichts so dran, aber ihr habt jetzt hier im letzten Spiel gesehen. Ich muss jetzt leider das Wort dem Daniel klauen, weil Daniel hat uns irgendwann geschrieben, oh, Osave wird in Normalform und jetzt im Spiel gegen Union Berlin war er ja einigermaßen wieder in Normalform, weil normalerweise hätte er mir so ja 2 oder 3 klare Dinger machen, aber der Cibilgo hat ihm ja im Nix No gestanden, der ist immer noch in Altform, aber gut, war er länger verletzt und jo, also wie gesagt, wenn er noch ein paar Tore macht, lasse ich mit mir retten, aber bis dahin, also ich stelle mich nicht in die Westkurve und singe Paris-Liedchen, ist zwar ganz witzig oder so, aber ich habe da mal eigene Meinung drüber, jo.
Vor dem Hintergrund, dass man jetzt gesehen hat, was das eigentlich wirklich für ein geiler Kicker ist, ne?
Aber von ja, jetzt,
nimm mal die Tore jetzt vielleicht mal sogar aus, aber auch von seinem Bewegungsablauf als Stürmer und auch von seiner Ballfertigkeit,
ja,
muss ich echt sagen, ist echt ein sauguter Kicker.
Das muss man sagen, ja. Es ist auch verblüffend, diese Lauftechnik, die der hat. Der ist so unwahrscheinlich schnell langsam. Das ist unglaublich, ja. Weil du siehst eigentlich gar nicht, dass der schnell ist. Wahrscheinlich ist einfach, der macht die Abwehrspieler langsam. So kommt mir es vor. Weil als bei den hohen Bällen, die in die Spitze rinkommen sind, der geht immer direkt in die Körper rein, der fängt die an, welche so einen Bodycheck zu geben und so, oder immer so rumzufuchtele. Also die Abwehr gegen Union Berlin hat die richtig alt ausgesehen. Da hat keiner einen Zweikampf gewonnen. Das fand ich schon ein bisschen geil. Oder wie der einfach aus dem Stand mit dem Ball direkt auf Tempo kommt und dort dabei noch langsam aussieht, obwohl er schnell ist. Das finde ich genial, ja.
Ja, gerade
wenn er so weitermacht, ist er noch im Winter weg.
Ja.
Das ist aber auch wieder relativ. Ist er weg? Ist er nicht weg? Wenn er für 5 Millionen geht, dann ist so.
Ja, besser
als aber alles ohne Drohne.
Patrick, ich befürchte, ich würde sagen, es sind jetzt noch ein paar Spiele bis zur Winterpause. Ich glaube, der macht noch so 2, 3, 4 Hütte.
Ja.
Ob der dank deinem gekauft wird, weiß ich nicht, aber
ja,
Ja, aber was ist
denn wie läuft es dann eigentlich aktuell beim PSG? Das ist doch auch nicht so gut.
Also ich weiß aber nicht, was teurer ist, jetzt 5 Millionen für einen Osabe zu kriegen oder dann abzusteigen und in Insolvenz zu gehen.
Ja, ist auch wieder wahr. Also das kann man, das würde ich jetzt mal eher noch offen lassen, aber
sag mal, wie oft wollen wir dann eigentlich noch in die Insolvenz gehen?
Es gibt doch gar keine Insolvenz.
Darf ich kurz nochmal, ganz kurz zurückschauen, bevor wir jetzt uns weiter von Paris entfernen.
Merken wir was, er ist wieder da.
Ja, PSV kommt so langsam im Trab. Ey, dann habe ich, weißt du, der steht seit Folge 3 auf meinem Zettel. Endlich will ich mal loswerden. Mann. Nein. Sorry. Ja. Ich habe jetzt irgendjemanden unterbrochen, aber jetzt rede ich kurz weiter. Ich finde, was Tobi gesagt hat,
kein Problem, Paul.
Was Tobi gesagt hat, ist durchaus richtig. Ich fand zwar auch eine geile Geschichte und ich glaube, mehr ist das momentan auch nicht. Der fährt nach Paris, kommt zurück, macht 4 Tore in 2 Spielen. Geil, lustig, erinnert man sich vielleicht in 2 Jahren noch dran. Aber für mich ist er momentan noch so ein bisschen, ja, ist halt jetzt so eine Anekdote. Und so wie er gegen Union dann schon wieder dieses Ding, als er da frei aufs Tor zuläuft, habt ihr euch das mal angeschaut? Die letzten 3 Schritte, und vergleicht das mal mit der Situation gegen Bochum, wo er auch frei auf den Torhüter zuläuft. Da ist er, ich weiß nicht, vielleicht bildet man sich's auch nur ein, aber allein von der Körpersprache viel zielstrebiger. Bei Union sind schon so die letzten 2 Schritte, das ist nur noch so ein Ausjoggen und ich schieb den Ball ja jetzt eh rein und prompt klappt's halt wieder nicht.
Ja,
und
aber, ich finde, ganz kurz, weil mir ist da nämlich auch eine Sache aufgefallen bei den 2 Chancen gegen Union, die er verbolzt hat. Der Unterschied ist halt, dass er mit links abgeschlossen hat und das ist sein schwacher Fuß. Beide Male und ich glaube, also ich finde, das hat man dann auch gesehen, dass er da nicht wirklich irgendwie Bums dahinter bringen kann, dann vielleicht mit links und dann anders abschließt, als er das vielleicht mit rechts machen würde und dann zu sagen, okay, er muss 2 Tore machen mit einem schwachen Fuß ist halt auch, also sagen wir es mal so, ich gestehe ihm zu, dass es dann ein bisschen schwieriger ist, von daher wäre ich da ein bisschen nachsichtiger, aber
ja. Ja, okay. Bei der zweiten Szene auf jeden Fall, weil ich glaube, da so halb dann parallel zum Tor zu laufen und dann halt das lange Eck anvisieren und sowas, das ist dann vielleicht echt mit einem schwachen Fuß schwierig. Aber das Ding gegen Union, ja, also da war es ja fast schwieriger, würde ich jetzt behaupten, den Torhüter anzuschießen, als halt nicht ins Tor. War halt ein bisschen ärgerlich.
Er wollte halt durch die Beine gehen und hat der Torhüter halt nicht mitgespielt. Das ist dann halt Pech so.
Hat aber trotz dessen kein schlechtes Spiel gemacht, ne? Ja. Weil das darf man jetzt auch nicht vergessen.
Also sehen wir uns eigentlich nach dem Vorfall in Paris gute Reaktionen in den Spielen danach. Also da wird jetzt niemand widersprechen, befürchte ich mal.
Ja, aber
jetzt kann er zeigen, ob er wirklich der Typ ist, ob er halt nur so halt mal einen Arschtritt braucht und dann kommt wieder nichts oder ob er jetzt wirklich gecheckt hat, was die Stunde geschlagen hat. Ja, okay, was die Stunde geschlagen hat, klingt auch zu hart. Aber er soll jetzt einfach Tore schießen.
Das wäre gut. Vielleicht mal.
Also, ich hätte ja eine Idee. Wir könnten ja so ist, soll man sagen, so ist 10x10 Programm. Jetzt noch 10 Bude und dann für 10 Mille nur England.
Ja, genau. Ja, irgendwie wird dann Dosa, der einen Kampf, aber 10 Bude in, ich weiß nicht, wie viele Spiele sind jetzt noch 5? Ja, es könnte halt eng werden. Wobei, jetzt kommen halt lauter Gegner, kommen ja später noch drauf, die jetzt, Tabelle auf einem Niveau mit uns stehen oder sogar hinter uns. Also da könnten schon noch ein paar Punkte drin sein. Also wenn wir zu Osabe nichts mehr haben, würde ich gerne vielleicht noch auf unsere Abwehrleistung eingehen.
Ah, Moment, apropos Osabe. Moment mal, ich muss mich mal ganz kurz gerade Sekunde in meinem Online-Banking inlogge. Weil der hat hier noch einen offenen Deckel von der Betze Wutz. Ich will mal gerade gucken, ob der das mittlerweile ingezahlt hat. Warte mal gerade. Da... Ja, Osabe, also, ne, bist du bestimmt ein treuer Hörer, falls du das du jetzt vielleicht nochmal hörst oder erzählt kriegst, 5.000 Euro, waren es 5.000 oder waren es 3.000? 5.000 Euro, so, für die Betzewurz sind noch offen, ne? 5.000 Euro für die Betzewurz sind noch offen, billiger wird das Wochenende in Paris auch nicht gewesen sein. Ja, du darfst wieder, es war jetzt, ich mache heute nur den Sidekick.
Ja, macht nichts. Das Sidekick ist immer gut. Wie bei Harald Schmidt und Oliver Pocher früher. würde ich gerne noch kurz auf unsere Abwehrleistung zu sprechen kommen, weil die war ja am Anfang der Saison katastrophal und jetzt mit Everton und Robin Koch auch in Braunschweig, auch wenn der Matthias gesagt hat, nach vorne ging nichts, das stimmt, aber die Abwehrleistung fand ich jetzt gar nicht so schlecht, obwohl wir halt mit 5 Mann gespielt haben, aber jetzt in den letzten Spielen mit den beiden Innenverteidigern. Was sagt ihr? Also hat sich eklatant meiner Meinung nach verbessert. Zumal, also nicht nur, dass es nicht nur, dass es nur ein Gegentor in den letzten 4 Spielen gab, das in Braunschweig, sondern auch so vom Aufbau von hinten raus und von der Sicherheit. Also man merkt schon, sie haben es entscheidend verbessert und wohl hinbekommen bis jetzt.
Also ganz kurz noch zu Braunschweig. Ja, das war eine gute Abwehrleistung, aber ganz ehrlich, ich spiele jetzt auch wieder FIFA nach 4 Jahren. Die sind so ins Spiel gegangen, wenn du, kennt ihr das dann, auf Abwehrriegel schalten?
Ja.
Fünferkette hinten.
Mannschaftsbus.
Und dann das Ding einfach nur noch wegbolzen, was geht. Also klar, dass das dann nur nach dem Standard halt das Tor fällt. Aber ja, das kann ich auch. Also halt, ich fand das jetzt beeindruckend.
Was ich damit sagen wollte, es sah schon in den Spielen vorher ohne Everton, es sah schon viel konfuser aus.
Okay. Da stimme ich zu. Ja,
ja, man kann vielleicht über das allgemeine Abwehrverhalten streiten, aber was Everton und Robin Koch jetzt in der Abwehr gespielt haben, das fand ich schon, also mit dem Wort, also im Vergleich zu dem, was vorher, das war Wahnsinn, ja. Der Everton, der spielt wie ein Stein. Der steht dort, das, also ich bin der Meinung, der spielt tatsächlich Glas zu tief, ja, und wir können nur hoffen, dass er sich nicht verletzt.
Ja, würde ich auch sagen, also wie gesagt, ich hatte ja auch schon mal nachgefragt bei Freunden in Portugal, die Sporting-Fans sind, was sie zu ihm sagen, und die haben gemeint, der wäre eigentlich ganz gut, nur halt ein bisschen verletzungsanfällig, und da hätte ich mir auch erwartet, dass er in der zweiten Liga durchaus auf jeden Fall mal mindestens stabil spielen kann, und die Erwartungen hat er bislang, würde ich fast sagen, sogar noch übertroffen. Und Robin Koch auch. Ich würde sagen, er spielt fehlerlos bislang. Also ich kann mich da ehrlich gesagt kaum an eine Szene erinnern, wo ich mir jetzt wirklich mal denke, da hat er gewackelt. Und das ist eben schon ein enormer Schritt nach vorne also im Vergleich zu den ersten Spielen in der Saison mit Vucu und Heubach. Auch wenn Heubach, hatte ich das Gefühl, sich auch ein bisschen stabilisiert hatte. Aber also das ist schon ein enormer Schritt nach vorne.
Kann man doch schon irgendwas zu der Haarpracht vom Robin Koch sagen? Ist der noch weit weg vom Vater oder so? Weil das wäre schon ein geiler Marketing-Gag. Also wenn ich ihn wäre, ich würde mir die Hose so lang wachsen lassen wie vom Vater.
Und so ein Bart, so ein Schnauzer. Ja,
das wäre unvergesslich.
Ja, das stimmt. Und was da auch noch dazu kommt, nicht nur die Innenverteidigung, auch die Außenverteidigung hat sich entscheidend verbessert. Vor allem habe ich ja nach dem Spiel in Fürth, habe ich ja Philipp Mbene ausdrücklich gelobt. Also es mag jetzt nicht der allerbeste Fußballer sein, aber ich muss ehrlich sagen, was Einstellung und Kampfgeist betrifft, in den, sagen wir mal, auch in Braunschweig, muss ich echt sagen, Respekt.
Was bei Mbene und Koch mir so aufgefallen ist, gerade jetzt bei Union, dass die echt, also ich kann mich da jetzt auch an keinen großen Bock erinnern, jetzt in dem Spiel, also jetzt bezogen nur auf das, aber dass die eher noch die Böcke von anderen, vor allem von Freund Ziegler, teilweise ausgebügelt haben. Also was der Ziegler da gegen Union gemacht hat, war auch nicht so astrein. Aber dass dann ein Koch da mit welcher Ruhe der dann da auch seine Position hält und da nicht nervös wird und das Ding bereinigt und auch im Kopfballspiel unglaublich eigentlich, also ich finde, das ist jetzt kein Brocken, der Typ, das ist ja eigentlich eher ein dünnes Hemd, dass der da unaufgeregt steht und wirklich die Dinge auch rausköpft, also das ist echt beeindruckend. Und vor allem, man darf ja nie vergessen, mit Everton hat der jetzt, das war jetzt das 3. Spiel im Grunde, was die noch zusammen auf dem Platz, das 4. auf dem Platz standen zusammen, ne? Also schon,
glaube ich, das erste.
Genau, also dann das 4. Das ist schon mega beeindruckend, ey. Und schönen Gruß dann auch nochmal an die ehemaligen Innenverteidiger, die damals geholt wurden als Ersatz für Heinz und Orban. Ja, so geht's.
Hört sich aber auch ziemlich nach Joel Zimmer an, diese Lobhymnen, sage ich jetzt mal, auf den jungen Verteidiger.
Der uns Geld bringt, ja, okay. Und dann kommt wieder der Turm, der österreichische.
Wobei man aber jetzt aber auch sagen muss, dass Fürth, Union und Bochum offensiv auch relativ wenig zustande bekommen haben. Bochum zum Beispiel, die waren bis zum 1-0. In der 32. waren sie eigentlich das aktivere Team. Haben aber nach dem 1-0 überhaupt nichts auf die mehr offensiv überhaupt nichts mehr auf die Reihe bekommen. Zum anderen denke ich, dass Bochum ein richtig krasses Problem, also ich verfolge jetzt Bochum nicht explizit, aber in dem Spiel zumindest hatten sie ein richtig krasses Problem, was Abseits betrifft. Die standen 9-mal im Abseits im ganzen Spiel. Es erinnert schon fast ein bisschen an Idrissou, muss ich sagen. Ja, also ich finde jetzt, der Gradmesser war bei den drei Spielen jetzt auch nicht dabei.
Wobei, da muss man eben sagen, das eine bedingt halt auch immer das andere, ja. Also dieses, dann zu sagen, ja, die waren offensiv so harmlos, ja gut, weil halt auch alles weggeräumt wurde. Also,
ja, Matthias, die Diskussion hatten wir in Fürth, also, ne? Ja. Beide, falls du dich erinnern kannst, ja.
Genau, und also klar kann man sagen, ja, die waren jetzt, haben jetzt nicht brillant nach vorne gespielt, aber man hat halt dann auch nicht viel zugelassen. Man hat, auch wenn es mal bremslich wurde, hat man es wieder ausgebügelt. Also gerade Fürth hatte ja ein, zwei dicke Chancen. Und das hat dann auch noch
Vollerspeck
und Koch dann sogar noch weggeräumt.
Eine musste zum Beispiel der Fraß machen, das, die Chance.
Ja, klar, aber
das hat auch wenig mit Abwehr zu tun in dem Moment.
Naja, aber Koch hat den ja dann noch vor Fraß dann noch geklärt. Und Vollerspeck, dem kann man ja auch mal dazu zählen, der durchaus einen guten Job macht, hat vorher den Fuß auch noch entschärft. Also ich will nur sagen, jetzt gar nichts hatten sie damit das auch nicht zu tun. Klar hätten die das Ding reinmachen können, aber so ist es halt, das ist dann auch nur der nächste Punkt. In der zweiten Liga ist es so, nicht jeder Fehler wird bestraft. In der ersten Liga ist es schon anders, aber in der zweiten Liga, wenn du da mal ein Spiel hast, wie zum Beispiel gegen Hannover am ersten Spieltag, dass der Gegner wirklich alles reinhaut, das kommt sehr selten vor. Und das braucht man dann halt im Zweifelsfall auch mal. Und wir haben jetzt auch nicht alles reingemacht. Also
so ist es dann. Ja, halt. Aber so vom, wie soll man das jetzt sagen, so vom Gefühl her, vom gesamten Abwehrkonstrukt, vom Verhalten ist es halt schon viel, viel besser wie am Anfang der Saison. Also du hast viel weniger Bedenken, dass jetzt hinten, keine Ahnung, dass jetzt hinten ein Ball quer im Gegner in den Fuß gespielt wird, so wie in Würzburg. Oder, also das ist ja jetzt wirklich gar nicht mehr der Fall. Also die spielen halt rigoros von hinten raus und Matthias, stimmt.
Oder ja, das jetzt auch schon. Du sagst gerade von hinten raus, ja. Ist dir aber mal aufgefallen, dass mir von hinten raus nur über die rechte Seite spiele. Das ist mir jetzt in Union Berlin extrem aufgefallen. Also dem Wene, der hat mehr Ballkontakte, wie jetzt zum Beispiel ein Spieler auf der linken Seite, kann dadurch natürlich ja potenziell mehr Fehler machen, das ist klar. Aber über die linke Seite ging überhaupt nichts, ne? Wir haben ja überhaupt keine Spielverlagerung von der rechten Seite auf die linke Seite im Aufbauspiel gemacht. Finde ich halt auch krass, ja. Weil es ist halt mit der Zeit da irgendwann einseitig, ne? Und der Gegner stellt sich halt irgendwann ab im Mittelfeld drauf in.
Sehr, sehr gute Beobachtung, Tobi, weil das ist was mir in den ersten Spielen vom FCK extrem aufgefallen ist. Und tatsächlich hatten, ich glaube, an den ersten 7, 8 Spieltagen die Außenverteidiger die meisten Ballkontakte immer bei uns. Dass ganz viel über die Seite aufgebaut wurde und wie du sagst, eigentlich gefühlt dann immer nur über eine Seite. Also schon mal über rechts oder mal über links, aber es war eigentlich ganz selten mal, was zum Beispiel jetzt vor dem Tor von Gauss dann war, gut, das war dann schon eher im vorderen Drittel, dass mal wirklich von der einen Seite es rüberging auf die andere Seite. Und in dem Zusammenhang übrigens auch ganz interessant, wenn ihr mal auf die Passstatistiken guckt, ich kann es euch gerade mal vorlesen, wir hatten gegen Bielefeld, oder ich fange mit Heidenheim an, weil es eigentlich für mich das so das unerklärlichste Spiel ist. Wir haben in Heidenheim 571 Pässe gespielt, gegen Bielefeld 600 und gegen Braunschweig 456. Wir hatten in jedem Spiel 82, 84, 79 um die 80% Passquote. Und jetzt in den letzten drei Spielen, die wir gewonnen haben, 361 Pässe gegen Bochum, gegen Fürth nochmal 460, was relativ viel ist. Und jetzt gegen Union nur 325 und hatten eine Passquote von 67, 72 und 64. Also deutlich geringer als vorher. Ich verstehe es nicht so ganz, wie das alles zusammenpasst, warum auf einmal mit wenigen Pässen auf einmal mehr Effektivität reinkommt oder ob die Gegner anders spielen. Ich weiß es nicht. Aber genau was Tobi sagt, dass es oft über eine Seite geht, war am Anfang, fand ich, noch das Problem, aber offenbar haben sie es ja jetzt irgendwie behoben. Keine Ahnung.
Ja gut, ich denke, wir haben anfangs auf den Ball hinten hin und her geschoben und jetzt geht es einfach schneller nach vorne. Dementsprechend brauchst du weniger genau. Pässe.
Gerade jetzt in Braunschweig mit der Fünferkette haben sie halt sehr viel hinten rumgespielt und auch in den Spielen vorher. Und jetzt finde ich, auch seit Osama wieder dabei sind und seit die Mitspieler vielleicht wissen, oh, dann können wir den Ball geben, der kann vielleicht mal was mit anstellen. Ich bin mir jetzt halt schon, wie soll ich sagen, spielen wir jetzt halt schon viel schneller nach vorne und versuchen mal, wann die Tiefe zu spielen. Aber das ist, war ja, aber das ist ja auf der anderen Seite das Problem von den Spielen vorher, dass wir das halt fast gar nicht gemacht haben und dann konntest du halt auch seltene Tor schießen. Jetzt haben wir ja fast so viele Tore gemacht in den letzten drei Spielen wie in der ersten 7 zuvor oder 8.
Also dafür spricht auch, dass die Torschüsse in, jetzt in den letzten drei Spielen echt angestiegen sind. 9, 13, 17. Und was ich aber eigentlich viel interessanter finde, davon im Strafraum 4, 9 und 10. Also es ist, scheint echt irgendwie so, was auch immer es dann ganz genau ist, dass der Weg schneller nach vorne gefunden wird und da auch wirklich, ja, ich weiß nicht, ist das eine Frage der Effektivität oder halt es schneller zum Abschluss auf jeden Fall kommt?
Ja, also so vom Gefühl her würde ich sagen, es kommen mal viel schneller nach vorne und versuchen auch viel mehr mal vertikal nach vorne zu spielen und es dauert auch nicht so lang, aber mit so Ballbesitzstatistik muss man sowieso ein bisschen vorsichtig sein. Ja, es kommt halt so, wie der Patrick sagt, immer drauf an, wo der Ball halt zirkuliert. Wenn ich mal den Ball halt immer nur in der Abwehr hin und her spiele, dann habe ich wahrscheinlich halt so hohe, habe ich wahrscheinlich erstens so gute Passquote und wahrscheinlich sehr viele Pässe gespielt und hohe Ballbesitz. Also das muss man immer so.
Ja, aber das waren ja jetzt nur Pässe und Passquote. Beides ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt
genau, gar nicht. Aber rein vom Gefühl her würde ich sagen, dass jetzt wird halt mehr nach vorne gespielt und in den ersten Spielen zuvor vielleicht auch durch eine gewisse Verunsicherung, dass man sich erstmal die Sicherheit über Ballbesitz holen wollte oder so, hat man halt viel mehr hin und herum gespielt. Ach so, wie, ist jetzt vielleicht wirklich nur ein reines Gefühl. Aber es ist halt viel der Abwehr von einer Seite, der Ball von einer Seite in der Abwehr zur anderen Seite gelaufen. Und da mal zum Tormann, der hat dann irgendwann versucht, wieder quer zu spielen und dann ist er doch irgendwann vorne gelandet. Also rein vom Gefühl her hat sich das jetzt halt schon von der Statistik natürlich verschlechtert, aber von der Ansehnlichkeit für mich hat sich schon verbessert, weil man hat halt schon das Gefühl, es geht jetzt viel schneller, viel geradliniger nach vorne.
Ja, klar, keine Frage. Mir ist lieber die Spielen, also ich meine, bei 325 Pässen nur eine Passquote von 64, ich weiß gar nicht, wie viel dann da wirklich ankommen. Aber mir, also wegen mir können die 5 Pässe spielen, die ankommen, wenn sie dadurch 3-0 gewinnen. Das ist ja klar. Ich fand es nur ganz interessant, dass irgendwie so weg von dieser Passgeschiebe oder was auch immer es jetzt irgendwie irgendwo ein Effektivitätsschalter oder was auch immer das halt ist, umgelegt wurde. Wollt ihr noch was Interessantes hören?
Ja, bitte, nee, gerne. Nee,
kein Bock.
Doch.
Was total krass ist, aber das war bei Korkut bei Hannover unter Korkut schon so ein Phänomen, was irgendwie mehrfach beobachtet wurde, dass wir mega viele Flanken zulassen. Also wir lassen im Schnitt um die 13 Flanken zuschlagen, selbst nur 8. Höhepunkt war das Spiel gegen Bielefeld, die jetzt da auch nicht so richtig was rausgeholt haben, aber 5-21. Und wir haben in jedem Spiel echt deutlich, deutlich mehr Flanken vom Gegner. So ein Beispiel ist zum Beispiel auch gegen Dresden, die wir 3-0 geschlagen haben, 25 Flanken von Dresden, was ich finde es schon ziemlich viel. Wie gesagt, bei Korkut in Hannover war das auch schon so ein Phänomen, dass er irgendwie, keine Ahnung, die Angriffe des Gegners durch, indem er das Zentrum zumacht, ich weiß es nicht genau, nach außen schiebt und da halt dann irgendwie verteidigt. Deswegen, glaube ich, war Everton auch so ein wichtiger Typ, weil der eben als Kopfballspieler da hinten auch dann abräumt, was auch immer. Aber ich wollte es in gar keinen Kontext stellen, wollte ich auch nur mal kurz in den Raum werfen.
Kann eine Taktik sein, aber was ich ehrlich gesagt interessanter finde, ist mit dem Ballbesitz, würde mir gefallen, wenn es mit wenigen Ballkontakten und mit vielen Einschlägen im gegnerischen Tor weitergeht, sagen wir es mal so.
Eben nicht, also.
Ja, klar.
So ein bisschen redundant jetzt.
Redundant. Flo, danke.
Redundant was?
Redundant. Ja, das ist so, ja, hoffentlich schießen wir weiter viele Tore. Ja, okay. Das ist ja.
Daniel! Verstehst,
das führt jetzt so nichts.
Also. Ja. Hast du dir eigentlich vom Paolo Unterschrift gäbe gelos? Weil der scheint nämlich der Schlüssel vom Research Department zu haben.
Die Tür stand offen.
Es ist.
Ah,
ja.
So.
Hauptsache hat man in die Kasse geguckt, der Rest ist egal.
Da ist eh nichts drin.
Nee, der Tresor ist leer.
Ach so.
Sorry.
Ja, aber Paul, aber bei uns ist das so, bei uns kommt immer mal wieder ein bisschen Geld, dann greifen wir kurz in die Betzefutzen und so und dann, so ist es halt bei uns. Es ist auch so. Der Konjunktivwettbewerb nennt man das auch
ja,
bei uns.
Das ist ja auch so, ich sah mir hin kein Geld, aber der Tobi sagt, ist doch genug Geld da.
Genau. Obwohl man es nicht sehen kann, aber es ist eigentlich immer Geld da. Also es kommt irgendwann.
Ja,
das Geld soll ja auch arbeiten für dich. Das kann
ja, genau. Und viel besser ist Geld, was du nicht hast, was für dich arbeitet. Das
wenn
ist
ihr
noch
jetzt
viel
noch weitermacht, wenn ihr jetzt noch weitermacht, zahlt jeder für jeden Satz, der irgendwie darauf schließen lässt, 100 Euro in die Pizza, wo das reicht mir jetzt.
Ich glaube das eh nur, wenn es bei RTL läuft.
Ja. Ach, wir haben doch alle keine Ahnung. Das Geld ist gar nicht weg, es hat nur andere.
Ja. Ja, also ich finde, dafür muss er schon zahlen.
Ja, yes. So, ja, ich glaube, ach.
Ja, ist okay.
Da könnt ihr mal in der FCK
vor also 100 Euro zahlen.
Ihr verhallt 100 Euro. Ihr verhallen euch doch wieder so stiefmütterlich.
Ja, irgendwann müssen wir mal zu Potte kommen. Ja, gibt's noch was zu den letzten Spielen, Jungs, oder war's es soweit?
Ja.
Nicht, dass wir völlig übermütig werden jetzt halt schon.
Wir müssen den Spielern noch neue Kennzeichen kaufen. Ich war echt verwirrt. Wer fährt ein Auto, Preisfrage, mit dem Kennzeichen AÖ im aktuellen FCK-Kader?
Paul, ich mache mir langsam echt Sorge um dich. Ne? Du hast
so viel Insider. Geil, das ist doch der Anjel. Ich weiß es, der Anjel Oelfer.
Nein, es ist ein Stadtkennzeichen. Ey, es hat mich echt beschäftigt.
Wie war das? AÖ. Keine Ahnung, sag mir jetzt nichts.
Dr. Google sagt Alt-Oetting, aber welcher so. Spieler das sein soll?
Ja, jetzt wird's schon spannend.
Alt-Oettingen. Patrick, was ist denn das für ein Landkreis?
Das ist im tiefsten Bayern.
Lukas Gottler.
Ah, der Poller ist ja klar.
Der Poller ist weg, genau.
Ach Gott, okay. Aller da. Ja, muss man ein bisschen vorsichtig sein mit so Investigativrecherchen und
gut,
so.
Gut, ne? Wenn er mir die Vorfahrt nimmt, dann muss er damit rechnen.
Das Kennzeichen von wieder Florian, Fakten, die kann ich dir auch sagen. Das war hier nicht zu übersehen.
Das ist doch jetzt wieder nur... Das war doch jetzt nur so wieder so ganz versteckt der Hinweis von dir, dass du noch einen Führerschein hast. Wir können froh sein, dass wir mich haben, weil ich merke nämlich sowas. Ihr guckt immer da drüber hinweg. Ja. Die versteckte Gags, die gehen hinter mir vorbei.
Ja, stimmt. Ja. Siehst du, geht alles wieder unnachher. Im Erfolg geht sowas alles unnachher. Das gibt's nicht. Aber es ist ja irgendwie gut. Also, gibt's noch zu den letzten Spielen was oder schließen wir das soweit ab dann?
Ja, der Paul hat bestimmt noch so ein paar geile Knaller.
Ja, genau. Ja. Außer der Paul hat da noch so ein paar gute Insider so vom Spielerparkplatz.
Nee, ich hätte höchstens noch ein anderes Kennzeichen, aber ich glaube, das ist zu einfach. Nein, sonst habe ich eigentlich gerade nichts. Doch, ich könnte noch was, aber na ja, gut, das ist jetzt nicht so spannend. Daniel Halfer und Fabian Schönheim im intensiven Gespräch. Frage, in wie vielen Spielen standen die gemeinsam auf dem Platz?
In keinem.
Nee, doch.
Ich sag mal
12.
In einem?
Ich muss es gerade selbst nochmal nachschauen.
Oh. Ja, weil wenn du so froh bist, ist es hier, wo ich es nicht drücke.
Gefährliches Halbwissen.
Doch, ich habe es extra noch nachgeschaut, weil ich war überrascht, dass die so intensiv miteinander geredet haben.
Ja, 06 und 067. Ja, sag's uns gleich.
Die Auflösung jetzt am Ende des Podcasts.
Genau. Ja, Cliffhanger. Ab sofort bauen wir jetzt immer so FCK-Insider-Rätsel ein, weil falls das mal irgendwann bei einer Podiumsdiskussion zu Wort kommt, dann kann man sagen, das hat doch der Paul damals bei Pizza gebabbelt, das weiß ich, 12.
Wenn Sie die Antwort wissen, rufen Sie an 01379444999.
Daniel, wenn Sie das mal bei
Reisen nach Paris.
Daniel, wenn Sie das mal bei RTL Länderspielübertragung fragen oder so mit Jens Lehmann, dann gewinnen wir.
Ja, Jens Lehmann gewinnt ja nicht.
Nee, Jens Lehmann kann doch nur verlieren.
Der fragt mal wer?
Ja, genau. Dieser Gareth Southgate, ja. Also, Paul, was ist jetzt?
Ich hab's wirklich anhand von Transfermarkt ausgerechnet. Aber ich hab's so. Mir. Es waren gar nicht so viele. Ich dachte, es wären mehr gewesen, aber es waren gar nicht so viele. Also, macht ihr mal weiter, ich komme gleich zurück.
Tobi, jetzt mal ohne Witz, wir müssen uns sowas einfach lassen mit dem. Der kann halt einfach eine Frage stellen und die Antwort nicht wissen und die Antwort
dann. Das ist halt schon so ein bisschen peinlich.
Das machen die doch beim RTL Nachtjournal.
Mensch, er hat die Dokumentation so lang wie Halbzeit geguckt, oder was?
Ja.
Also, ja, okay, dann kommen wir, dann während der Paul die Tatsachen rausfindet, würde ich zum Tippspiel, zur nächsten Tippspielrunde kommen. Bis zur Winterpause spielen wir noch am 21. montags in der bestimmt gut gefüllten Allianz Arena in München bei 1860, dann gegen den KSC im Derby, dann in St. Pauli, zu Hause gegen Aue und in Nürnberg am Schluss, kurz vor Weihnachten mal wieder montags abends. Dann würde ich zuerst den Tobi als Experte um seine Tipps bitten. Alles gilt aber diesmal nicht.
Alle?
Ja, okay. Ja, okay, wie immer alle. Also wenn man dann, das sind, werden dann 15 Punkte, wenn man dann 12 von den 15 wieder machen, dann denke ich mal was Besonderes für dich aus. Da steht ja sowieso noch irgendeine Wette im Raum, sehe ich gerade auf meinem Zettel, mit irgendwas mit Winterpause und irgendwas mit Betzenwurzbezahl oder so, aber das müssen wir nochmal genauer erörtern. Daniel?
1860 ein Punkt, das Derby gewinnen wir, St. Pauli ein Punkt, gegen Aue gewinnen wir auch und in Nürnberg verlieren wir, das sind 8 Punkte.
Patrick?
Traditionell ein langweiliges Unentschieden bei 1860, dann gewinnen wir gegen den KSC, verlieren auf bei St. Pauli, so rum, gewinnen gegen Aue und spielen unentschieden gegen Nürnberg, das sind 8 Punkte.
Jo. Matthias?
Ich würde auch sagen, unentschieden bei 60, sagen wir mal Sieg gegen Karlsruhe, Sieg gegen Pauli, Sieg gegen Aue und dann Niederlage gegen Nürnberg.
Sehen, ne?
Ja.
Ich sage München unentschieden, KSC gewinnen wir, St. Pauli unentschieden, Aue gewinnen wir, Nürnberg unentschieden, das sind dann 9 Punkte. Und der Opta-Paul, was sagt der? Oder recherchiert er noch?
Der Opta-Paul, geil. Also bei 60 München gewinnen wir durch ein Eigentor von Costa Hunyaic. Gegen Karlsruhe gewinnen wir 2-0. Sind wir bei 6 Punkten. St. Pauli, das ist so eine scheiß Terminierung, deswegen wird es auch ein scheiß Spiel. Ich glaube, aber die sind halt auch schlecht, ne?
Die sind super ich sag schlecht.
Ich sag,
ich bin der Hoffnung, dass die vorher noch irgendein Spiel gewinnen und dann nicht gegen uns gewinnen, weil es wäre halt wirklich extrem peinlich.
Ja, aber die haben in Würzburg da auch echt eine gute Defensive gezeigt, wie sie sich das Ding da reingehauen haben. Ja, komm. Nee, ich sag trotzdem nur einen Punkt, weil irgendwie alles Sieg kann ich nicht tippen. Dann Aue gewinnen wir. Und Nürnberg. Spielt Dani Blum noch bei Nürnberg? Das wäre halt echt jetzt so ein
entscheidender Punkt. Nein, er spielt jetzt bei Eintracht Frankfurt, aber der war früher mal bei uns. Hast du das gewusst?
Nee, wusste ich tatsächlich nicht. Ist ja der Hammer. Kannst du mir das Klasse. Beim Spieltag nochmal sagen? Nein, ja, also ich sag bei Nürnberg jetzt auch ein Unentschieden. Das sind
11, oder?
Ja, oh Gott, das ist viel zu positiv. Aber lass es erstmal so, ja.
Ja,
nur ganz kurz, ne? 60, Karlsruhe, St. Pauli, Aue. Die muss man eigentlich schon schlagen. Oder sollte man schon, wenn man so auf die Tabelle guckt. Also mit Ausnahme von Pauli stehen die ja genau alle hinter uns.
Aha. Und wenn das so wäre,
dann
spielen wir doch noch in der Bundesliga nächstes Jahr. Nee, Quatsch, aber jetzt kommen mir wirklich erst die Gegner,
ja,
die
man wenn eigentlich gewinnen muss. Wenn wir noch ein Spiel gewinnen, sehe ich uns schon wieder auf dem Weg in die Champions League. Wenn wir das nächste Spiel dann verlieren, stetzen sich alle wieder in die Laude.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn jetzt schon ein Aufsteiger in der Bundesliga punktgleich mit den Bayern sein kann, dann ist das jetzt auch, die Liga ist zusammengerückt, Tobi. Das ist so.
Der Abstand ist nicht mehr so groß zwischen der ersten und zweiten
Liga.
Ja, das stimmt.
Die Bayern
haben
da ganz schön am Boden verloren.
Ja. Muss man sagen, RB Leipzig mit der Mannschaft aus der zweiten Liga, also nur mit zweiter Liga spielt, da muss man schon sagen, Respekt. Echt.
Ja, und die Romantik, die da auch drin steckt, also das ist schon der Hammer. Eng verbunden.
Welcher Aufsteiger, ich habe es in den letzten Tagen nicht so oft gehört, war schon mal irgendein Aufsteiger deutscher Meister? Also
aber das war eine blöde Geschichte, weil die haben ja alles zusammengekauft.
Ja.
Ach so. Ja, stimmt, das waren die.
Dietmar Hopp als Investor, glaube ich.
Da war viel zu viel Geld im Spiel. Gestern habe ich diese Pressekonferenz vom Stefan Kunz bei diesem FCK-Blog, Fanblog dort gesehen. Und ich habe dort raus gelernt, die Bayern, die können jetzt nur noch Ends machen, um da noch mal irgendwie so ein bisschen, Abstand zu RB Leipzig zu kreieren. Die müssen am Ende der Saison im Endeffekt für Schwarzi Null kommen. Ja, weil das ist nämlich das Grundprinzip vom Fußballverein.
Ja, die wollen eigentlich gar nicht in der Champions League spielen, ne? Weil die denken, sagen immer, das ist viel zu viel Geld, was soll man damit machen? Das ist scheiße. Ja, das ist halt. Ach so, das war dieser FCK, ja, stimmt. Der damals zu Bayern gefahren ist und die Bayern haben schon gezittert, wie viel Eier sie kriegen. Da haben sie nur eins gekriegt zum Glück. Gott sei Dank. Eier, so war das. Apropos schwarze Null, sprechen wir mal noch kurz über die anstehende Jahreshauptversammlung am Samstag. Ist ja viel über den FCK geredet worden in den letzten beiden Wochen, aufbauend auf dem RTL-Bericht mitten in der Nacht, als, sag ich es mal so, als Dokumentation von 12 Minuten getarnt. Was sagt man dazu? Also vor allen Dingen hat mich persönlich hat...
Das nennt man heutzutage Infotainment, sowas.
Ach so.
Ja, so unterhaltsam fand ich es gar nicht.
Das war ja der größte Skandal der Bundesliga-Geschichte bis jetzt.
Also nee, so, der größte Skandal in Deutschland.
In Deutschland. Sicher, habe ich das schon wieder verwechselt.
Ja, also seit der RAF war das das größte Media-Ereignis.
Also, was ich nicht geglaubt hätte, um das vielleicht ein bisschen abzukürzen und da jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit zu geben, dass sich Fritz Grünewald wirklich vor das RTL-Mikrofon stellt. Also, das fand ich unter aller Sau und das hat mich ja eigentlich im ersten Moment schockiert. Aber dann habe ich mal überlegt, ja, okay, das zeigt ja irgendwie, was für ein Niveau da jetzt diskutiert wird oder da irgendwie recherchiert wird. Und dann war es mir schon wieder nicht mehr so unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also als ich im Internet gelesen habe, dass du so einen Beitrag bei RTL kommt, war ich erst mal kurz ein bisschen erstaunt und beunruhigt. Aber als ich dann am gleichen Tag hat auch RTL die Dokumente veröffentlicht, ja. Wir haben kurz diskutiert, dann war mir eigentlich ja schon klar, dass da gar nicht so viel kommen kann, weil im Endeffekt, wenn man es zusammenfasst, war es einfach so, es hat jemand Mahnungen gekriegt, hat die nicht bezahlt, hat von einem anderen Darlehen gekriegt, hat die Mahnungen bezahlt und die Sache ist erledigt. Ja, das passiert euch doch Ramo, das passiert jedem, ja. Aber viel interessanter ist ja auch, diese Belege an sich, also für mich stellen sich da einige Fragen, weil auf deine Belege, sofern sie echt sind, oder davon gehe ich aus, sind Ausgangsstempel drauf, ja, und ich dachte mir die ganze Zeit, naja, wenn der Fritzi halt beim FCK halt mitgehen lassen oder so, ist halt aber halt dumm, wenn ein Ausgangsstempel drauf ist, bedeutet das ja auch, dass die Formulare von der Stadiongesellschaft stammen. Was wiederum interessant wäre, wie kommen die Mahnungen, wie kommen diese Mahnschreiben dort weg, wie kommen die zu RTL, also das ist, man hört zwar viel, aber ist doch sehr interessant. Und ein anderer Punkt, auch ganz witzig, die haben mehrmals bei RTL gesagt, dass dieses Reporter-Team monatelang recherchiert hätte und hätten da Akte gewühlt und gemacht und gedu. Aber haben euch mal die ganze Dokumentation angeguckt. Eigentlich haben die nichts mehr gemacht. Wo ist denn das Studio in Köln, oder? Ja. Wo haben die ihr Büro in Köln? Ne?
Direkt neben dieser Bahnstrecke da, ja.
Ah, okay. Die haben nichts anderes gemacht, wie sich in Köln ins Auto gehockt, ja. Sind nur Lautre gefahren. Von Lautre nur, wo ist ein Buchholzer-Firma in Bexbach, oder?
Ja.
Von Lautre nur Bexbach. Ja, und dazwischen waren es noch irgendwo beim Fritzi daheim, ich weiß nicht, wo der wohnt, ja. Und das war die ganze Recherche, weil, das erkennst du auch dort dran, die haben aus dem Auto noch mit dem Handy telefoniert. Also die hatten sich nicht mehr die Mühe gemacht, überhaupt nach Köln heimzufahren und weiter zu recherchieren. Sie haben das einfach alles auf einer Autofahrt geklärt, haben aber behauptet, sie hätten monatelang recherchiert. Das ist halt, also...
Das haben die vielleicht in ihrem Gedächtnisprotokoll
Das Gedächtnisprotokoll,
ja. Ja, was ich noch interessant fand, dass sie auch mit keinem von der Stadiongesellschaft direkt gesprochen haben.
Ja, das ist doch der Skandal. Das ist doch der größte Witz. Da wird so eine riesen Geschisse drum gemacht, aber sie kommen halt nicht mal auf die Idee, eigentlich bei den Leuten nachzufragen, die das Geld offenbar haben wollten. Das ist ja der Witz. Und ich glaube, sie fragen bei denen, jetzt muss ich aufpassen, aber vielleicht fragen sie bei den Leuten nicht nach, weil sie... Nee, das kann ich nicht sagen, ohne dass wir verklagt werden. Ich sag nur, irgendwie müssen die Dokumente ja zu RTL gekommen sein.
Ja.
Und vielleicht haben sie da gemerkt, dass sich ein Interview sowieso erübrigt.
Vielleicht hätten die aufhören können, dann wäre die Story am Arsch gewesen.
Habt ihr eigentlich gerade auch Lust so auf Spaghetti und Pizza?
Ja. Paul, bist du eigentlich betrunken?
Nein.
Nein.
Habt ihr das jetzt nicht verstanden, den Hinweis?
Ich habe ihn verstanden, ja.
So, wenigstens eine.
Ja, genug über RTL und Recherche gelabert. Was auch noch ganz interessant ist, Michael Glatt und Thomas Gries haben jetzt in den letzten Tagen in verschiedenen Interviews eine Ausgliederung angeregt, sagen wir es mal so. Und auch Stefan Kunz und Grünewald haben das ja schon des Öfteren in vergangenen Mitgliederversammlungen mal in den Raum geworfen. Jetzt ist es aber wohl so, dass der FCK aufgrund der Aussage von, korrigiert mich, von Thomas Grieswardi, dass es langfristig nur Bundesliga oder Regionalliga gibt, dass im FCK wohl gar nichts anderes übrig bleibt, wie auszugliedern oder sich zumindest einen strategischen Partner mit ins Boot zu holen. Wie seht ihr die Situation im Moment?
Also, dass langfristig nur Regionalliga oder Bundesliga möglich ist, denke ich, sind wir uns einig, oder?
Jo.
Ja.
Weil mit dem Stadion und jetzt auch mit der Betzanleihe denke ich nicht, dass es möglich ist, den FCK in der zweiten Liga zu finanzieren.
Und vergesst du Standort nicht.
Ah, stimmt.
Ja, Standort. Ja, für mich ist es halt immer eine Frage, und da bin ich jetzt am Samstag sehr gespannt drauf, wie man das den Mitgliedern verkauft. Wenn ich jetzt mir überlege, jetzt vielleicht mal ein bisschen weg vom Ausgliederungsthema ganz kurz, wie wenn ich mir jetzt überlege, Tobi, wann war das, wo Stefan Kunz auf dem Podest stand mit dieser PowerPoint und diesen Turnhallen im Hintergrund? Letztes Jahr oder vorletztes Jahr?
Moment, da kann ich dir weiterhelfen. Das war 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 und 15.
Das kann in meinen Augen nicht sein, aber okay, das Jahr ist ja eigentlich eher zweitrangig. Da frage ich mich halt dann schon, wenn es jetzt wenn dann ein Jahr später solche Aussagen kommen wie nur Bundesliga oder Regionalliga, dann muss ich mich schon hinterfragen oder in Anführungszeichen nur Ausgliederung in Frage kommt und dass der Verein überlebt, dann muss ich mich schon fragen.
Es ist Fakt, der FCK ist in der Zweitliga langfristig gut aufgestellt. Und das habe ich gestern vom Stefan Kunz in dem Video nämlich gehört. Und das ist
in seiner Pressekonferenz.
So, genau, seiner Pressekonferenz. Ja, das ist einfach so, ja. Und das ist jetzt unwissender. Das leidet einfach dort dran, die Altvorstandschaft, die hat halt einfach ein anderes Konzept gehabt. Und die neue Vorstandschaft hat jetzt ein anderes Konzept. Und das Ganze ist mitten in der Saison passiert und sowas geht halt einfach nicht gut. Und deshalb ist das jetzt so. Weil ohne Stefan Kunz hätte man noch 20 Jahre Zweitliga gespielt und der neue Vorstand können wir jetzt nur noch Erstliga oder Regionalliga. Das ist leider an deine Differenze im Konzept.
Du vergisst auch, wenn wir, so wie er es gewollt hätte, im letzten Winter noch ordentlich eingekauft hätten.
Ja.
Dann hätten wir die 300.000 auch zurückbekommen, die wir jetzt verloren haben an Braunschweig. Das hätte sich gelohnt.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Das hätte uns nach oben katapultiert ohne Ende. Du.
Ja, der Bogart genau dort, genau so auf sowas, genau auf sowas, was ihr jetzt sagt, genau dort wollte ich eigentlich hinaus. Wenn jetzt so noch eine Ausgliederung in Frage kommt, um Geld zu generieren und letztes Jahr wird noch ein Modell vorgestellt mit einer Betzanleihe für, was weiß ich, Turnhalle, Waldabholzer, Parkplatz bauen, neue Rasenplatz bauen und bla. Da frage ich mich erstens mal, mit welchem Geld? Und genau diese Fragen hätte ich gerne mal, jetzt egal von irgendjemandem, ist ja jetzt egal von wem, die hätte ich gerne mal von irgendjemandem an Stefan Kunz gehört, dass die mal gestellt werden, was er dazu sagt. Weil diese 0815-Floskeln bringen mich irgendwie nicht weiter, so mit so einem, hab das vorhin schon mal gesagt, mit so einem Konjunktiv wirtschaften, von wegen, ja, wir nehmen das Geld aus der Betzanleihe, weil wir wissen ja, das kommt im Mai wieder, dann können wir das wieder reinlegen, also es effektiv ist immer da und dass jetzt auch so ein Name wie Osabe ins Spiel kommt, also könnt ihr euch erinnern, dass der Name vor Anfang Oktober mal im Spiel war, dass man den angeblich auch verpflichten wollte in der Winterpause, also ich kann mich nicht erinnern.
Nee, dazu zwei Sachen kurz. Osabe hat das nur so nebenbei eine ziemlich beschissene Rückrunde gespielt, also keine Ahnung. Ist natürlich jetzt, kann man jetzt sagen, in einem anderen Team hätte das vielleicht besser gemacht, aber weiß ich jetzt nicht. Zum anderen ist so, dass, also ich, das auf die Idee oder auf den Gedanken bin ich gekommen, auf den hat mich vorhin jemand gebracht, ich nenne ihn jetzt namentlich nicht, weil ich nicht weiß, ob es ihm recht ist, aber ich erzähle es jetzt einfach kurz, hat sich eigentlich mal jemand klargemacht, hätte man Bogatetz und Osabe gekauft, dass das auch Geld gekostet hätte?
Ja, ja.
Das also was ist das?
Wir hätten doch was ist das denn für eine Kackrechnung? Euro mehr Fernsehgeld.
Jo, aber ja, dafür 600 an Transfer ausgegeben, super Rechnung.
Das wollte ich ja eben gerade auch schon damit sagen.
Genau,
hast du, Paul, ich weiß jetzt nicht, wie du gerade an deinem Schreibtisch hockst, aber hast du Hosen an?
Warte mal. Definiere Hosen.
Ja.
Ich mache mir echt langsam Sorge, aber Tobi redet mal ruhig weiter.
Lang, wahlweise aus Stoff oder Jeans, ja?
Ja, tatsächlich.
Kennst du linke Tasche, rechte Tasche?
Nee.
Das wäre der Pogatetz-Transfer gewesen.
Ach so, ja.
Ich kenne nur rechte oder rechte Tasche.
Aber auch nur hätte Fahrradkette.
Ja, genau, hätte Fahrradkette, das wäre jetzt der nächste Punkt. Ich wollte aber mit dem Osava darauf hinaus, dass das erst im jetzt, ich weiß nicht, korrigiert mich jemand, vor 3 Wochen im Kicker-Interview mit dem Stefan Kunz stand, dass dort der Name für mich, der Name Osava, das erste Mal, wo ich gedacht habe, hey, Osava hatte noch nie, ging nur von neuer Innenverteidiger Pogatetz, ist ja egal jetzt, vielleicht ist es auch irgendwie Taktik.
Ja, nee, Flo, du musst es einfach so sehen, der Mann hat halt da gerade einen Hattrick geschossen.
Ja, genau.
Und deswegen hat es halt ganz gut reingepasst, das jetzt gerade noch zu erwähnen.
Genau, dass die Leute sagen, was, Osava, der hätte uns schon in die Bundesliga schießen können, wieso haben wir den nicht gekauft? Und ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Ja, aber allgemein mit diesem, wie soll ich sagen, also was der Grünewald bei RTL gemacht hat, war natürlich unter aller Sau, weil das ist ja nicht nur personenschädigend, sondern auch vereinsschädigend. Aber auch was Stefan Kunz jetzt macht mit diesem, wie soll ich sagen, sehr viel Konjunktiv und hätte und wir haben das irgendwie da nach Erklärung gesucht, das überzeugt halt nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich glaube aber auch, dass der Grünewalds eher Fritz sich eher Eigentor geschossen hat, wie dass er mit dem Störfeuer sich da irgendwie aus der Schusslinie gebrungen hat.
Das glaube ich auch nicht, nee.
Ja, aber noch was ganz Interessantes, du hast vorhin ein Wort benutzt, das gefällt mir nicht. Du hast gesagt, du bist gespannt, wie die neue Vorstandschaft dir eine Ausgliederung verkauft. Ich will es nicht verkauft kriegen, ja, ich will das genau erklärt bekommen, ich will ein genaues Konzept vorliegen haben und dann will ich selber entscheiden, ob ich das für den FCK gut finde oder nicht gut finde. Und eins ist für mich klar, ich hätte niemals, egal mit welchem Konzept, unter Stefan Kunz und Fritz Grünewald eine Ausgliederung zugestimmt, ja, und bei den neuen Vorständen, die genießen aktuell noch mal Vertrauen und da will ich mir es zumindest mal anhören.
Ich wollte vielleicht, um das ein bisschen zu korrigieren mit Verkauf, ich wollte darauf hinaus, wenn halt jemand sagt, also wenn jemand in der Öffentlichkeit von Ratten in Bezug auf Fans spricht zum Beispiel oder den vielen anderen, die den Fußball-Sachverstand abspricht, war jetzt auch wieder so ein bisschen gestern in dem Interview mit dem FCK-Blog so ein bisschen unterschwellig rauszuhören, von wegen, dass man oder dass er sehr vielen Personen, die finanzielle Ahnung oder der Fußball-Sachverstand je nach Thematik halt abgesprochen hat. Wenn man das halt macht und will dann auf der anderen Seite mit...
Und das sagt einer, der Trainer von UN20 ist, der aber im Trainer-Business nicht wirklich was vorzuweisen hat.
Ja, das würde ich vielleicht sagen, ist vielleicht ein bisschen unabhängig schon davon, aber dort wollte ich eigentlich hinaus, wenn man halt auf der Endeseite so viel Porzellan zerschlägt, sagen wir es mal so, und auf der anderen Seite dann halt auf der Mitgliederversammlung irgendwelche oder seine Mitglieder wie sagt man das, vorgaukeln will, ja, Ausgliederung ist gut, so und so machen wir das. Muss ich da recht geben, hätte ich auch nicht zugestimmt. Ja, wobei jetzt mein Gefühl bei Glatt und Gries für die ersten Monate gar nicht so schlecht ist. Also ich glaube, die können schon, die können es halt anders präsentieren, so ein Konzept. Und das ist vielleicht auch echt besser, wenn man mal klare Zahlen hat, weil das, was die zwei halt gemacht haben, die letzten Jahre war halt einfach Scheiße, ich weiß nicht, damit kann ich halt nichts anfangen mit so. Das kann ja sein, dass FCK dann mal Geld gehabt hat, mal wieder nicht, aber das ist doch für mich kein offensichtliches, transparentes Wirtschaften. Das ist doch einfach irgendwie so von Hand in den Mund oder so, sag mal, sprichwörtlich.
Also, ich fand den Beginn der Diskussion ziemlich, ziemlich unglücklich. Ich weiß nicht, ob es vom Vorstand, vom jetzigen so rauskam oder ob die Rheinpfalz das so gedreht hat, aber der Startschuss, also für mich der offizielle Startschuss der Diskussion begann mit der Überschrift Bundesliga bedeutungslos, wie war es, jetzt kriege ich selbst nicht mehr hin. Also auf jeden Fall war so suggeriert, wer nicht ausgliedert, der versinkt in der Bedeutungslosigkeit. Bei allem Zwang, der da besteht und bei allen düsteren Perspektiven, mir geht es auf den Keks, dass schon gleich von Anfang an wieder so eine Schärfe da reinkommen muss. Warum kann man echt nicht einfach mal Zahlen, und das erhoffe ich mir jetzt von der Jahreshauptversammlung, mal Zahlen auf den Tisch legen? Denn ganz oft, wenn man sich in Diskussionen verstrickt oder begibt, dann kommt ganz auf der Satz, ja, so wie bisher geht's ja nicht weiter. Ja, aber wenn man dann fragt, ja, wie war's denn bisher? Was ist denn bislang schiefgelaufen? Wo liegen denn die Probleme? Stadion kann dann jeder sagen, aber wo zum Beispiel gibt der FCK unnötig Geld aus? Das heißt immer, der FCK hat einen riesen Umsatz, kann davon aber nur einen Bruchteil oder zumindest im Vergleich zu anderen Vereinen dann halt einen geringeren Teil wirklich dann in den Kader investieren. Ja, woran liegt das? Dann soll es doch mal auf den Tisch kommen. Was ist da schiefgelaufen? Und das wäre, wie Tobi das sagt, für mich der erste Schritt. Legt mal alle Zahlen hin. Schafft wirklich das, was ihr angekündigt habt, Transparenz. Sagt, wo sind unsere Probleme? Warum brauchen wir einen strategischen Partner? Liegt es nur am Stadion oder woran liegt es? Ne? Jetzt habe ich beim SWR neulich auch dann wieder gelernt, dass jetzt auch nächstes Jahr, korrigiert mich, wenn ihr es besser wisst, die Stadionmiete auch wieder auf 3,2 Millionen springt. Für mich alles nachvollziehbare Gründe, aber legt es da und kommt halt nicht mit so platten Sprüchen, die halt leider, so war mein Gefühl, unter Kunst ständig dann so an der Tagesordnung waren, ja, es geht halt so nicht mehr weiter. Wir haben hier einen Nachteil, wir haben hier einen Standortnachteil, was weiß ich. Und der nächste Schritt ist dann, es gibt ja verschiedene Formen der Ausgliederung. Also zumindest ist das so, es gibt ja, also man muss ja nicht, ich sag's mal so, flapsig seinen kompletten Arsch verkaufen. Man kann ja auch irgendwie erstmal einen Teil ausgeben. Und da wäre für mich in jedem Fall entscheidend, wer ist denn dieser strategische Partner? Wird das so eine Geschichte wie Hamburg oder München? Ein einzelner Geldgeber da dann auch mitmischt? Oder ist das so ein Modell wie in Berlin, da weiß ich jetzt zu wenig, um das jetzt seriös darzustellen, dass wirklich eine, in Anführungsstrichen, geübte Investorengruppe Geld in den Verein pumpt? Also für mich sind das auch wichtige Kriterien, nur zu sagen, wir gliedern jetzt aus und dann läuft der Laden hier wieder, das, glaube ich, ist einmal gefährlich und ja, auch falsch, weil ausgliedern kann man letztlich ja nur einmal und ein bisschen ausgliedern wird es halt auch nicht geben.
Genau dazu, weil das, was du gerade gesagt hast, diese Frage, wo verliert der FCK überhaupt dieses ganze Geld, das ist für mich auch erstmal die entscheidende Frage, weil wenn man sich jetzt mal die letzten Jahre finanziell anguckt, wir hatten massive Transfereinnahmen, ja, wir hatten massive Sondereffekte, zum Beispiel durch den Pokal, ja, allein 5 Millionen Einnahmen in einem Jahr und trotzdem war das Beste, was wir mal geschafft haben, irgendwie so ein kleines Plus. Und wenn du dir jetzt die Zahlen von oder die Prognose für dieses Jahr anguckst, wo es heißt, ja, wir machen wahrscheinlich 2 Millionen Verlust, aber da ist dann schon drin der Müller-Transfer und Böttwarson ist auch noch drin. Das sind dann schon irgendwie, ich weiß nicht, 4,5 bis 5 Millionen, die wir da extra eingenommen haben. Was passiert mit dem ganzen Geld? Also machen wir wirklich jedes Jahr, brauchen wir 5 Millionen Transfereinnahmen, um überhaupt halbwegs über die Runden zu kommen? Und wie kann das sein, dass es so ein großes Gefälle ist? Also wo kommt das genau her? Das ist exakt die Frage, die mich auch interessieren würde. Und was dann die Ausgliederung angeht, da würde ich auch sagen, da ist es wichtig, wie geht man es genau an? Schwierig sehe ich es dann allerdings zu sagen, ja, wir wollen ganz genau wissen, wer dann da investieren will und wie das ganz genau aussehen will, bevor wir überhaupt die Ausgliederung angehen, weil ich behaupte mal, wenn da wirklich jemand investieren will, dann werden die nicht jahrelang oder ein halbes Jahr mit dem verhandeln und sagen dann, aber wir müssen erstmal gucken, ob wir überhaupt ausgliedern und wie sich das die Mitglieder überhaupt vorstellen. Also ich behaupte, erst muss wahrscheinlich der Schritt zur Ausgliederung kommen und dann kann man gucken, wen man überhaupt an Bord nimmt und wer sich mit den Bedingungen, wie sie sich dann darstellen, auch arrangieren kann. Also das andersherum halte ich ehrlich gesagt für ein bisschen weltfremd und ich glaube, das wird schwierig.
Naja, also es gibt in Stuttgart ja, ist ja klar, wer da bereit stünde mit Wirth, mit Kercher, mit Daimler, die drei, die lustigerweise ja auch, ich weiß nicht, bei Wirth, ob es wirklich der ist, auf jeden Fall zwei davon von den Unternehmen sitzen ja auch im Aufsichtsrat. Da ist ja offen, ist jetzt natürlich in Stuttgart auch nicht so schwer zu erraten, wer da als Investor dann
ist halt eine andere
da auch
dastehen würde. Ne?
Ja, ja, klar. Nee, ich meine auch nicht.
Paul, ja, andere Dimensionen, wir haben doch auch genug
Situation, gute nicht Dimension.
Ja, gute Firmen haben wir doch auch.
Du, ja, aber nicht im Aufsichtsrat.
Imbissboll, also. Die Butz.
Imbissboll. Ja, nee, das ist, aber, das ja, ist aber genau, das ist ja jetzt genau das, was jetzt in den letzten Jahren so gemacht worden ist, so gebe ich an Matthias Resch und dir auch, dass man so Vergleiche angestellt hat. Das habe ich ja schon letztes Jahr, glaube ich, mal gesagt, von wegen, ja, in Stuttgart ist es auch und in München und in hier, dort, Hamburg. Aber ich finde, der Vergleich, der hinkt immer noch und ich hoffe, dass das halt am Samstag nicht gemacht wird, dass halt ein Modell vorgestellt wird, gesagt wird, ja, in Hamburg haben sie das gemacht und hier, das sind ja ganz andere Voraussetzungen in Großstädten wie Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, Köln, was weiß ich, egal, ob die ausgliedern oder nicht oder ob die ausgegliedert haben, die haben ja ganz andere Voraussetzungen wie in FCK, weil ich glaube, für den FCK ist es halt ein entscheidender Punkt, erstmal irgendjemanden zu finden, der dem man vertrauen kann, der jetzt nicht so wie ein Kühn in Hamburg im Hintergrund rührt mit verschiedenen Leuten. Und ich glaube, für den FCK momentan liegen die Leute, die jetzt Geld investieren, egal wie viel erstmal, halt wirklich nicht auf der Straße. Und da setze ich eigentlich die Hoffnung auf so Leute, die jetzt nicht unbedingt aus dem Fußball kommen, wie Gries und Glatt, die jetzt einige Kontakte haben und die vielleicht spielen lassen können und da einen geeigneten oder zwei, drei, egal wie viele finden, die da ein bisschen dann mitmischen. Dann wäre das natürlich, könnte man das natürlich mal angehen. Ja, bevor wir jetzt noch über ausgewählte Anträge kurz diskutieren zur JVV, der Patrick hat technische Probleme, also der meldet sich in der Folge nicht mehr, sein Modem geht nicht mehr und deswegen hat er keine Internetverbindung mehr, also nicht wundern, wenn ihr keinen Wortbeitrag mehr von ihm in dieser Folge hört.
Redezeit abgelaufen.
Ja, das.
Gott sei Dank, wir haben es gemacht, genau, wir haben das Vorbild genommen, einfach Mikrofon abgestellt, zack, ihre Redezeit ist vorbei, tschüss, auf Wiedersehen. Ja, genau so
ist das mit den Dingen kurz vor der JV, oder?
Ja.
Mehrheitsbeschluss und Redezeit ist alles wieder in.
Genau.
Ja.
Bei uns sind es halt nur, statt 2 Minuten, sind es halt immer nur 20 Minuten plus, und wenn die halt irgendwann sagt, halt, Podcast-Chef ist abgelaufen, tschüss, auf Wiedersehen, dann wird es halt abgedreht.
Ja.
Ja.
Dann lässt der Podcast Gott regnen.
Ja. Ja, Leute, dann lasst uns noch kurz über ausgewählte Anträge zur JHV sprechen. Das sind ja sehr, sehr viele. Überwiegend beschäftigen sich ja mit der Vergangenheit oder hauptsächlich, muss man ja echt sagen. Wir haben uns da im Vorfeld mal 3 ausgewählt. Das wäre einmal die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages. Dann die Auskunft über Sonderzahlungen, Provisionen etc. ehemaliger Vorstandsmitglieder neben ihrem Grundgehalt und am Schluss Auskunft über die finanzielle Situation des FCK im letzten Geschäftsjahr, also speziell was die Liquidität und so weiter betrifft. Ja, dann gleich mal zum ersten Antrag, den wir rausgesucht haben, die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages von 60 auf 96 Euro im Jahr.
Ja, macht jetzt vom Ding her schon Sinn. Also wenn ich mir jetzt rein den Vergleich betrachte, was man an Mitgliedsbeitrag bei anderen Vereinen bezahlt, dann bewegen wir uns hier eher im untere Drittel. Klar ist für den Verein eine gute Sache, dass er halt eben mehr Einnahmen generieren kann. Allerdings, ich für mich persönlich finde es jetzt eher ein bisschen uncool. Für den Verein finde ich es okay. Ich muss aber ehrlich sagen, bei einer Beitragserhöhung von 60 auf 96, dann würde ich halt aber gerne einmal aufgezeigt kriegen, was ich als Mitglied für einen Mehrwert habe, wie außer, dass ich sagen kann, dass ich Mitglied vom FCK bin, weil jetzt rein einfach so Mitgliederkollektion, die ich beileibe nicht so exklusiv und toll fand, außerdem auch noch teuer, und ich die dann erwerbe darf, weil ich Mitglied bin, also finde ich eher uncool. Genauso immer das Argument wegen Kartevorverkauf ist auch relativ lächerlich in der zweiten Liga. Also wenn du willst, kriege ich für alle Spiele Karte. Das ist alles, also ohne Mehrwert sehe ich es ehrlich gesagt nicht in, das Geld zu bezahlen.
Tobi, das größte glaube ich, Ding deiner Mitgliedschaft ist, dass du schlicht Mitspracherecht hast, zumindest auf dem Papier. Und dann sind wir aber schon gleich wieder beim Thema Ausgliederung. Ja. Kann sich jeder selbst beantworten, ob es dann Sinn macht. Also so,
naja, wenn wir jetzt Worst den Beitrag Case, so erhöhen und in 2 Jahren ausgliedern und dann, was habe ich davon? Ne?
Genau, und dann noch in der zweiten Liga spielen, wo du, wie du sagst, sowieso für jedes Spiel Karten kriegst. Also ganz ehrlich, was für einen Grund gibt es denn dann in dem Moment noch Mitglied zu sein? Ja, außer Verbundenheit und so weiter, klar.
Ja, das Argument Verbundenheit zählt, aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe das auch eher kritisch. Momentan, je nachdem, was der Tobi gesagt hat, aufgezeigt wird, was vielleicht wirklich eklatant für Vorteile habe oder was es vielleicht Neues gibt, jetzt außer Mitgliederkollektion oder Vorkaufsrecht, aber das Vorkaufsrecht habe ich jetzt speziell beim FCK auch mit Dauerkarte, Abo Plus oder wie das heißt, brauche ich eigentlich kein Mitglied zu sein, wenn ich mir für irgendein Auswärtsspiel im Vorverkauf eine Karte holen will.
Brauche ich nicht einmal Abo Plus? Weil mit
international
wird nichts und mit Pokal ist Anime so
im Moment nicht, aber vielleicht irgendwann mal wieder, wenn es halt, dann kann ich mit Abo Plus mir auch eine Karte für Auswärtsspiel hole. Da bin ich auch mal gespannt, ob wie das verkauft wird, wie das vorgestellt wird.
Ich würde, bin auch interessiert, wie kommt man eigentlich auf den Betrag von 96 Euro? Ist man jetzt einfach in dieser Mitgliedsbeitragstabelle einfach hingegangen, hat gesagt, oh, wenn wir 96 Euro nehmen, dann tasten wir uns wieder an Relegation ran. Das sieht auf dem Papier geil aus, weil Hannover 96 hat auch 96 Euro und die sind auf Platz 5. Ja? Und zack, wären wir wieder im Geschäft.
Also machen wir 1900 Euro.
Ja, ja. Aber jetzt was anderes, was echt krass ist, ey. Eintracht Braunschweig, 192 Euro Mitgliedsbeitrag. Alter,
also,
Vater.
Eine Sache, ey, muss man eben mal sagen. Also ganz grundsätzlich finde ich die Erhöhung okay, weil mir eben auch schon aufgefallen ist, dass man beim FCK doch eher wenig bezahlt im Vergleich zu anderen Vereinen. Auf der anderen Seite würde ich vielleicht...
Sagt der bei Bielefeld 48 Euro bezahlt.
Ja, warte, dazu komme ich jetzt. Auf der anderen Seite würde ich vielleicht die Richtigkeit dieser Tabelle, da würde ich auch nicht zu viel drauf geben, weil diese, was waren es, 48 Euro steht da drauf. Ja, das ist nicht der Jahresbetrag, sondern das ist der Halbjahresbetrag.
Siehste, Betzige Bubble investigativ.
Was? Matthias, du bist ja am Samstag da, also Redebeitrag. Ich gehe gerne vor und bring den Zettel hier.
Ja, Wahnsinn, ja, da bringt uns das ganze Konstrukt ins Wanken.
Ey, sollen wir jetzt nochmal hingehen? Sollen alle Vereine überprüfen? Das ist ja ein Skandal.
Ich rufe morgen mal in Braunschweig an, frag, ob das wirklich so viel Geld ist.
Das Team Royal Raff Betzegebabbel deckt auf.
Genau. Mhm. Ja.
Und wahrscheinlich ist bei Eintracht Braunschweig, das ist wahrscheinlich der Fünfjahresbeitrag.
Ja.
Also, du kannst es.
Lebenslang.
Ich muss ganz ehrlich sagen, bei dieser Tabelle, ne, war ich auch überrascht, wenn, also sollten diese Beträge stimmen, die jetzt ganz oben stehen, dass jetzt einer über 100 Euro, also weitaus mehr wie 100 Euro im Jahr nimmt als Mitgliedsbeitrag für eine Zweitligamannschaft. Also, naja, Respekt. Also jeder, der es bezahlt, kommt halt immer drauf an, was du jetzt, wenn wir jetzt gerade über Braunschweig gesprochen haben, was es da halt für Vorteile für Mitglieder gibt, aber ich würde jetzt mal behaupten, es gibt jetzt nicht mehr so viele Sachen, die jetzt bei uns eklatant fehlen, die vielleicht haben, die den Mitgliedsbeitrag rechtfertigen. Aber warten wir mal ab am Samstag, wie es halt publiziert wird.
Ich wollte jetzt gerade mal gucken auf der Seite von Eintracht Braunschweig, was das denn kostet, aber die Seite geht gerade nicht.
Die wurde dir soeben abgestellt.
Ja.
Guck mal, ob.
Ich finde, für das Geld könnten sie sich mal eine gescheite Seite hier bauen.
Ja.
Matthias, guck mal, ob
man. No such Website hier. Braunschweig hat abgemeldet. Ja, wir sind gerade bei uns. Wir haben gerade eine Tabelle. Grüner Pfeil kriegt links. Platz hoch, war denn abgemeldet.
16 Euro im Monat kostet der Spaß in Braunschweig.
Ja,
also. Das hättet ihr ja alles mit Osave und Boratec schon früher haben können.
Wie kann das Sinn, dass bei Bielefeld der Beitrag nicht stimmt? Da steht doch Oppe Jahresbeitrag. Wäre ich jetzt schon wieder verarscht als Mitglied? Alter.
Ja, aber das ist ja vom Antragsteller.
Ja, gut, aber ich denke, dass die ersten beiden Anträge sehen stark danach aus, als
dass du Vorstand wäre.
Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, aber.
Vor allem das mit der lebenslangen Mitgliedschaft. Das steht ja
noch dabei. Das wurde ja von der Jahreshauptversammlung mitgenommen und umgesetzt, steht ja so drin. Ja.
Das ist auch geil. Du machst eine lebenslange Mitgliedschaft, gliederst dann aus und ja, Glückwunsch.
Ja, und was auch geil ist, wenn du kündigst, kriegst du dein Geld nicht zurück. Muss ich ehrlich froh, wer ist so blöd und macht jetzt noch lebenslange Mitgliedschaft, ja? Ich meine, du kannst ja alles begründen, ne? Vereinsliebe, FCK, das kannst du alles begründen. Aber das macht keinen Sinn. Also da bin ich ganz ehrlich, dann können ja zu mir sagen, ich bin kein richtiges Mitglied, kein richtiger FCK-Fan oder was für sich, aber ich bezahle doch nicht 1900 Euro mit dem Wissen, dass der FCK ohne Ausgliederung langfristig gar nicht überleben kann.
Wobei man, also ich finde auch, muss man vielleicht dazu sagen, es ist ja jetzt auch nicht so, wenn man ausgliedert, dass die Mitglieder dann gar nichts mehr zu bestimmen haben, weil egal wie du es machst, 51% der Stimmanteile haben immer noch die Mitglieder und das Präsidium oder bei uns dann eben der Aufsichtsrat. Also klar werden natürlich die direkten Einflussmöglichkeiten geringer, das ist keine Frage, aber es ist auch nicht so, als hätte man dann gar nichts mehr zu bestimmen.
Ja, das ist natürlich richtig. Gehört dann, wenn man auf der einen Seite halt verlangt, dass die Diskussion offen gelegt werden muss, muss man das dann natürlich dann, solche Argumente dann natürlich auch entsprechend einschränken. Schon richtig.
Ja, da werden wir wohl mal abwarten müssen, wie das am Samstag verkauft wird, alles. Die gesamten Anträge, also der überwiegende Teil der Anträge, bin ich echt mal gespannt, vor allen Dingen, was den Mitgliedsbeitrag, über was wir eben gesprochen haben, angeht. Kommen wir kurz zum nächsten, zur Auskunft über Sonderzahlungen, Provisionen ehemaliger Vorstandsmitglieder neben ihrem Grundgehalt. Also den Antrag gibt es ja eigentlich so vom, soll man sagen, vom Wortlaut gibt es den ja eigentlich jeder Mitglied der Versammlung. Jetzt bin ich persönlich aber nur mal drauf gespannt, ob der neue Vorstand wirklich offenlegen kann oder offenlegen darf, offenlegen will, was der ehemalige Vorstand, weil es verdient hat, weil das ja schon so ein bisschen anmaßt mir, dass es schon ein gewisser Konkurrenzkampf ist jetzt unter den beiden Parteien, jetzt auch im Vorfeld der Mitgliederversammlung.
Naja, aber es, wenn die Mitglieder das wollen.
Ja, natürlich. Also, ja.
Dann und man muss es ja dann auch nicht jetzt für jede Person einzeln ausgeben, sondern einen Gesamtbetrag.
Ja gut, den hast du ja, den kannst du ja in der Bilanz nachlesen. Also, okay. Aber das war ja, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war ja genau das immer der Punkt, dass man es aufgeschlüsselt haben wollte. Genau,
und das hat man ja jetzt, da hat man sich ja immer so ein bisschen dagegen gewehrt, dass man das unbedingt machen möchte in früherer Zeit. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ob halt wirklich dasteht, Stefan Kunz, Fritz Grünewald, etc., bla bla, haben das und das verdient, haben die in die Provision verdient. Also bin ich echt gespannt.
Ja, aber eigentlich kannst du das ja relativ schnell zusammenfassen. Also ich muss jetzt nochmal sagen, ich weiß nicht genau, ob der Posten quasi Gehälter war, also ob die Gehälter dann irgendwie nochmal irgendwo drin mit in einem Topf waren oder ob der Vorstand quasi ein eigener Topf war und ob es dann wirklich nur um die Aufschlüsselung ging. Ich finde es eine interessante...
Ich glaube anfangs, also was heißt ganz früher, aber anfangs war das glaube ich so, dass die wohl im Gehältertopf vermischt waren und dann irgendwann später, als es mal aufkam, von wegen, hier soll offengelegt werden, wie wer was, war das wohl dann irgendwie abgegrenzt bei Vorstandsgehalt oder aber halt nicht einzeln aufgeschlüsselt, wer wie viel verdient.
Ja, also was halt auch noch, finde ich, vielleicht interessanter wäre als das, was haben die verdient, sondern vielleicht auch, was ist halt noch so drumherum an, keine Ahnung, Verträgen oder, also jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass die da irgendwelches Geld veruntreut haben oder so, aber ob es irgendwelche Sonderabmachungen gab oder halt auch so Geschichten wie ganz klassisch letztes Jahr diese Gehälter oder Zahlungen, das finde ich irgendwie viel interessanter, wo sind da noch Gelder geflossen als eben nur diese reinen Gehaltszahlungen. Ist natürlich das gute Recht und kann man natürlich dann auch fragen.
Lassen wir mal so stehen. Ja, jetzt haben wir über den letzten von uns ausgesuchten Punkt Auskunft über die finanzielle Situation des FCK im letzten Geschäftsjahr. Das haben wir jetzt vorhin ja schon angedeutet, das jetzt nochmal darzulegen, finde ich, ist jetzt ein bisschen unnötig. Außer von euch hat noch jemand was er anzubringen hat, aber ansonsten würde ich sagen, gehen wir da gerade schnell drüber weg.
Nee, kannst du, ich glaube, das ist ja so ein Riesenfeld, das wird man erst nächste Woche eigentlich auch erst richtig beurteilen können, weil die finanzielle Situation, ich glaube, das ist das, was man jetzt gelernt hat, die finanzielle Situation ist Ansichtssache. Du kannst da natürlich zu einem Stichtag immer alles Geld zusammenkratzen, dann sieht's ganz toll aus. Da bin ich echt sehr gespannt, ob da vielleicht auch so ein bisschen Licht ins Dunkle kommt.
Bevor wir das noch vergessen, wir hatten ja auch noch eine Frage an unsere Hörer gestellt. Ich denke, das passt jetzt ganz gut. Einfach nochmal abschließend zu der ganzen Folge. Die Fragen waren, hat der FCK am Anfang der Saison unter oder in den letzten 3 Spielen über seinen Möglichkeiten gespielt? Was erwartest bzw. erhoffst du dir von der Jahreshauptversammlung am kommenden Samstag? Und da haben wir verschiedene Nachrichten erhalten und wir haben jetzt eine einfach ausgewählt, die das Ganze ein bisschen passend zusammenfasst. Da hören wir jetzt gerade rein.
Das Spiel am Samstag gegen Union war für mich wirklich von der kämpferischen Leistung das Beste in dieser Saison und hat wirklich mal wieder Lust gemacht, hochzugehen. Der Tiefpunkt für mich in der Saison war gegen Bielefeld. Das war so grottenschlecht, das konnte man sich wirklich nicht mehr angucken. Für mich ein bisschen unverständlich, dass die Leistungen so auseinanderklaffen, auch vor allem vom Kämpferischen her. Klar, unsere Mannschaft ist jetzt rein spielerisch, rein technisch nicht im oberen Drittel anzusehen, aber da geht auf jeden Fall über das Kämpferische und das wurde endlich mal gezeigt jetzt. Ob die Mannschaft über oder unter den Möglichkeiten gespielt hat, kann ich jetzt gar nicht beurteilen, weil die Mannschaft zeigt wirklich ein immer wechselndes Gesicht. Wer weiß, was nächste Woche dabei rumkommt. Es sind jetzt noch 5 Spiele in der Hinrunde und ich hoffe, dass aus den 5 Spielen zumindest gegen den KSC und Aue zu Hause gewonnen wird. Das wären schon mal 6 Punkte. Und ich glaube, wenn wir zum Winter mit 21 Punkten abschließen, ist genau das erreicht, was eigentlich erwartet wurde. In der Rückrunde dann mit ein paar Leuten, die wieder zurückkehren von Verletzungen, noch ein paar Punkte mehr holen. Und dann, finde ich, sind wir schon im Soll. Es war nicht mehr zu erwarten von dieser Saison. Hauptsache nicht absteigen. Wenn wir Neunter werden, ist es okay, finde ich. Von der Jahreshauptversammlung, keine Ahnung, erwarte ich mir auf jeden Fall Ehrlichkeit und keine Augenwischerei, dass hier Fakten auf den Tisch kommen, bezüglich Spätzanleihe auf jeden Fall, und dass ehrlich mit den Mitgliedern umgegangen wird.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Da werden wir mit Sicherheit in unserer Sonderfolge zur diesjährigen JHV nächste Woche nochmal gesondert und explizit drauf eingehen. Dann wären wir eigentlich schon am Ende unserer heutigen Folge. Was wir natürlich nicht vergessen, ist die Betzewurz, auch wenn der Patrick nicht mehr dabei ist. Wir haben uns natürlich während der Folge kurz geschlossen und den aktuellen Stand sagt uns jetzt der Tobi.
Genau, also der alte Stand der Betzewurz vor der Folge waren 95 Euro. Im Rahmen der aktuellen Folge sind noch ein paar Euro dazugekommen, und zwar 4 Euro aus dem Tippspiel, 1 Euro von Matthias und 1 Euro von mir, jeweils eben für eine Floskel. Somit sind wir jetzt aktuell bei 101. Und ja, würde ich sagen, wir sind jetzt schon über mit dem ersten 100er drüber, kann man auch mal wieder applaudieren, oder? Das war's von mir in der Betzewurz. Zurück zu dir, Flo.
Bevor wir jetzt endgültig hier zumachen, natürlich nicht vergessen, Kritik, Lob und Ergänzungen wie immer über unsere bekannten Kanäle bei Facebook, Twitter oder per Kommentar auf unserer Homepage. Ihr dürft uns auch natürlich gerne eine E-Mail schicken. Wie immer freuen wir uns über eine WhatsApp-Sprachnachricht unter der 0176-269-47076. Und natürlich dürft ihr uns zu dieser Folge wie immer gerne eine Rezension bei iTunes schreiben. Freuen wir uns immer sehr drüber. Und dann würde ich sagen, Jungs, war's für heute. Dann hören wir uns nächste Woche nach der JHV wieder. War wieder eine angenehme Runde mit euch. Ich bedanke mich recht herzlich und wir hören uns dann nächste Woche. Tschüss, macht's gut.
Ciao. Ciao.